Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Tina Hüttel, schön, dass Sie zuhören. Der Libanon kommt nicht zur Ruhe. Seit letzten Oktober gehen die Menschen dort auf die Straße. Anfangs waren ihre Proteste eher kreativ, von DJs und Musik begleitet und einer Aufbruchsstimmung getragen. Nun sind sie aber umgeschlagen in Wut und Gewalt. Vergangene Woche blockierten tausende Demonstranten die Zufahrtswege zum Parlament in Beirut. Sie wollten verhindern, dass der neuen Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab das Vertrauen ausgesprochen wird. Mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern wurden die Menschen auseinandergetrieben. Diab gewann zwar drinnen im Parlament die Vertrauensabstimmung, doch draußen auf der Straße hört es sich ganz anders an.
Can I curse? This is bullshit actually, because we've been here for 100 days.
Darf ich fluchen? Das ist scheiße. Wir sind seit 100 Tagen auf der Straße. Ich habe 2 Monate hier geschlafen. Ich habe viel gelitten. Wir leiden an Hunger. Ich habe meinen Job verloren. Die meisten von uns hier haben ihre Jobs verloren. Und die hören nicht auf uns. Wir sind total gegen diese dumme Regierung. Die verteilen immer noch die Macht untereinander. Das ist überhaupt nicht das, wonach wir verlangt haben.
Die politische Krise im Libanon hat inzwischen zu einer schweren ökonomischen Krise geführt. Tausende Menschen haben seit Beginn der Proteste ihre Arbeit verloren. Doch trotz Frust und Leid werden die Demonstranten auf den Straßen langsam weniger, hat unsere Reporterin Julia Neumann festgestellt. Was also bleibt von den Aufständen und wie verändern sie den Libanon?
Nieder mit den Banken, sprüht der 21-jährige Riad mit roter Farbe an die Wand einer Bank in Beirut. Es ist ein nasskalter Tag, Mitte Januar. Und um die Zentralbank, im Zentrum der libanesischen Hauptstadt, haben sich aus Protest viele Jugendliche versammelt. Sie tragen dunkle Kapuzenpullis. Einige haben Schals um ihre Gesichter gebunden oder tragen einen Mundschutz aus Papiervlies.
Ich protestiere, weil dieses ökonomische Modell den Banken dient, nicht aber den Leuten. All unsere Steuern gehen an die reiche Klasse. Wir aber haben nicht mal Jobs. Wir haben davon genug. Wir wollen eine Regierung, die den Menschen dient. Der Unterschicht, nicht den reichsten 1%.
Riad hat Wirtschaft studiert. Wie aber so viele gut ausgebildete Menschen im Libanon, findet er keine Arbeit. Das Land steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Die Protestierenden haben genug vom korrupten Verhalten der Politiker, die seit dem Ende des Krieges fest im Sattel der Macht sitzen. An Mundschutz und Kleidung, die vor Tränengas schützt, mussten Protestierende lange Zeit nicht denken. Denn zunächst entlud sich die Wut über die Misswirtschaft in Protesten, die an eine Party erinnerten. Ghetto-Blaster auf Autodächern und DJs auf provisorischen Bühnen beschallten öffentliche Plätze mit Musik. Jung und alt, Arme und Menschen aus der dünnen Mittelschicht zeigten sich seit Oktober letzten Jahres auf den Straßen vereint unter der libanesischen Flagge. So auch die 57-jährige Lia Saban, die mit ihrer Tochter gemeinsam auf die Straße ging.
The government and each and every politician from all sects.
Die Regierung und die Politiker jeglicher Konfessionen haben uns Angst eingeflößt und die Menschen anhand ihrer Religionen gespalten. So haben sie nach dem Bürgerkrieg einfach weitergemacht. Doch jetzt ist es Zeit, dass wir uns von dieser Angst befreien und eine neue Kette der Freude und Liebe schaffen.
Friedliche Demonstrationen, Märsche und Streiks brachten schließlich die Regierung unter Ministerpräsident Saad El-Hariri zu Fall. Seine Familie hält Anteile an einer der größten Banken des Libanon. Hariri galt als Symbol der neoliberalen Politik, die die Menschen nun entschieden ablehnen. Doch auch nach Hariris Rücktritt bleibt ein System, das in die Taschen der Armen langt und die Banken bevorzugt, erklärt der politische Analyst Nizar Hassan.
Bankiers hatten schon immer den größten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik im Libanon. Sie sind eng mit den Politikern verbandelt. Politiker halten Anteile an Banken und die meisten Minister, die wir nach dem Bürgerkrieg hatten, waren Banker. Die Politik der Zentralbank bevorzugt das Interesse der Banken. Generell sind Bankiers die neue Bourgeoisie, die nach dem Bürgerkrieg zur herrschenden Elite wurde. Und die Hariri-Familie repräsentiert diesen Zusammenschluss der neuen Bourgeoisie: Banken, Immobiliengeschäfte und Bauträger. Die Wirtschaftspolitik hat diesen Sektoren genützt, die aber nichts produzieren, das wir exportieren könnten.
Anfang dieses Jahres schlugen die kreativen und relativ friedlichen Proteste schließlich um in Gewalt. Die Wut entlädt sich auch auf die Banken. Protestierende schlagen Fensterscheiben von Bankfilialen mit Steinen ein, demolieren Bankautomaten oder sprühen, wie der arbeitssuchende Riad, an deren Wände. Die Polizei und das Militär ihrerseits reagieren harsch. Sie schmeißen Tränengaskanister auf Protestierende und zielen mit Schreckschussgewehren direkt auf Hände und Köpfe der Menschen. An dem negativen Höhepunkt der Ausschreitungen benennt der neue designierte Ministerpräsident Hassan Diab am 21. Januar eine Regierung. Sie besteht aus unbekannten Technokratinnen und Technokraten. So hatten es sich die Protestierenden gewünscht. Doch gleich nach der Bekanntgabe versammeln sich die Menschen vor dem Parlamentsgebäude, um erneut zu protestieren. Die 22-jährige Jana Youssef hat 2 Monate lang aus Protest in der Innenstadt gezeltet. Was hält sie von der neuen Regierung?
Can I curse? Okay, this is bullshit actually, because we've been here for 100 days.
Darf ich fluchen? Das ist scheiße. Wir sind seit 100 Tagen auf der Straße. Ich habe 2 Monate hier geschlafen. Ich habe viel gelitten. Wir leiden an Hunger. Ich habe meinen Job verloren. Die meisten von uns hier haben ihre Jobs verloren. Und die hören nicht auf uns. Wir sind total gegen diese dumme Regierung. Die verteilen immer noch die Macht untereinander. Das ist überhaupt nicht das, wonach wir verlangt haben. Das sind keine Technokraten und die wissen, dass es keine Technokraten sind.
Hassan Diab ist zwar Universitätsprofessor. Er und seine Ministerriege sind Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen. Ein Neuanfang ist es aber nicht, denn die neuen Köpfe sind eng mit der alten Elite verbandelt. Regierungschef Diab war bereits von 2011 bis 2014 Bildungsminister im Kabinett Hariris. Der neue Wirtschaftsminister Raul Nama ist Geschäftsführer der Bank MED, an der die ehemalige Ministerfamilie Hariri die größten Anteile hält. Um einen Zusammenbruch zu verhindern, hat die Regierung Reformen verabschiedet. Dazu gehören Zinssenkungen, eine progressive Einkommenssteuer und Steuererhöhungen. Doch die Bevölkerung kann die schmerzhaften wirtschaftlichen Einschnitte kaum tragen. Nazar Hassan schlägt deshalb vor, an das Vermögen der Millionäre und Multimillionäre zu gehen, die es im Libanon durchaus gibt.
Die Wirtschaft sollte den Leuten nicht den Anreiz geben, ihr Geld auf ein Konto zu verfrachten und da liegen zu lassen. Wir sollten die Menschen ermutigen, das Geld im produktiven Sektor zu investieren. Aber wenn man das heutzutage macht, ist man ein bisschen dumm, weil es profitabler ist, das Geld zur Bank zu bringen und Zinsen zu kassieren. Also sagen wir, warum beschlagnahmen wir nicht Teile des Geldes, das die Reichen durch zu hohe Zinsen gemacht haben?
Selbst wenn die Regierung im Libanon nun anfangen würde, die Einkunftsquellen der Reichen zu kappen, die Menschen leiden schon jetzt. Viele Kleinunternehmen mussten schließen. Tausende haben in den vergangenen 4 Monaten ihre Jobs verloren. Gleichzeitig steigen die Preise für Medizin, Benzin und Lebensmittel.
Das größte Problem ist, dass es nicht genügend US-Dollar im Wirtschaftskreislauf gibt. Das libanesische Pfund war seit 1997 an den Dollar gekoppelt, mit der Rate 1.500 Lira für einen Dollar. Jetzt ist die Rate bei 2.300 Lira. Die libanesische Währung verliert an Wert auf dem Markt. Das heißt, das Ersparte der Menschen verliert knapp 40% an Wert.
Have lost 40% of their value in dollars.
Doch auch das ist ein Problem, das die Reichen im Libanon nicht betrifft, denn sie haben ihr Geld ohnehin in Dollar angelegt. Für dieses angelegte Geld gab es ordentlich Zinsen, denn es gewährte die Stabilität der libanesischen Währung. Doch die Banken geben kaum mehr Dollar aus. Nur noch 100 Dollar bekommen die Menschen pro Woche, selbst dann, wenn sie ursprünglich Dollar auf das Konto eingezahlt haben. Deshalb sind die Menschen wütend und frustriert. Einige haben sich von den Straßen entfernt. Manche wollen der Regierung eine Chance geben, andere haben keine Kraft mehr. Das Chaos der Proteste, die wirtschaftlich schlechte Lage und die Ungewissheit der Zukunft schlagen auf das Gemüt der Menschen. Vor allem in der nördlichen Stadt Tripoli, in der die Arbeitslosenrate bei über 50% liegt. Zu Besuch in der Praxis von Gina Hajar in Tripoli. Sie ist Psychotherapeutin und leistet in den unsicheren Zeiten psychosoziale Unterstützung, und zwar ohne dafür Geld zu verlangen.
I was thinking about what can I do for the revolution to support.
Ich habe darüber nachgedacht, was ich für die Revolution beisteuern kann, um die Proteste zu unterstützen. Ich habe mit Freunden geredet und daraus ist die Idee entstanden, auf dem Nurplatz in Tripoli einen kleinen Platz einzurichten, auf dem wir aktiv zuhören.
Gemeinsam haben sie neben dem Protestplatz ein weißes Zelt aufgebaut. Jeden Tag sitzt dort jemand, um den Menschen zuzuhören. Wer weitere psychologische Hilfe braucht, dem bietet Gina Hajar 4 kostenlose Therapiesitzungen an.
Sometimes they laugh, sometimes they cry.
Manchmal lachen sie, manchmal weinen sie, manchmal werden sie wütend oder sind depressiv. Sie denken, die Situation sei abscheulich und dass sie das Geld nicht aufbringen können. Wir sind da, um über all diese Gefühle zu sprechen und zuzuhören.
Die Idee, Menschen zuzuhören und sich für ihre Erlebnisse und Traumata zu interessieren, scheint simpel. Sie ist aber revolutionär in einem Land, in dem sich religiöse Gruppen von 1975 bis 1990 gegenseitig bekämpft haben. In dem der Bürgerkrieg nie aufgearbeitet und die Thematik aus den Geschichtsbüchern verbannt wurde, aus Angst vor einem neuen Bürgerkrieg. Die Traumata des Krieges kommen bei dem Chaos auf der Straße und in den unsicheren Zeiten wieder zum Vorschein. Auf dem Nurplatz in Tripoli haben sich monatelang Protestierende versammelt. Auf einer seitlichen Freifläche neben dem Platz haben Aktivistinnen und Aktivisten Zelte aufgestellt. An den regnerischen Tagen im Februar flachen die Proteste ab. Doch ein Zelt ist voller Menschen. Es ist das Zelt, in dem der 29-jährige Obaida Takriti mit einem Mikrofon steht.
I founded this place, or it wasn't a tent, and it was just under the.
Ich habe diesen Platz geschaffen. Es war vorher nicht mal ein Zelt. Wir haben uns hier neben dem Baum getroffen. Aufgrund des schlechten Wetters haben wir ein Zelt aufgebaut. Wir haben bisher, ich glaube, 230 Sitzungen organisiert. Wahrscheinlich mehr Aktivitäten als im ganzen Libanon zusammen. Seit dem dritten Tag der Revolution haben wir keinen Tag ausgesetzt.
Im Libanon leben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Bisher haben die Machthaber die Vorurteile und Ängste gegen die jeweils anderen genutzt, um Klientelpolitik zu betreiben. Die politische Macht wird durch ein Proporzsystem verteilt. Der Präsident ist immer ein Christ, der Regierungschef Sunnit und der Parlamentssprecher immer ein Schiit. Das neu gewonnene Volksgefühl ist deshalb so wichtig, weil es schafft eine Einheit und Politisierung von unten. Takriti, der Politik studiert hat, sieht deshalb die Diskussion als praktische politische Willensbildung.
Man hört hier viele unterschiedliche Perspektiven. Es gibt Streitereien, Argumentationen oder Konsens. Ich glaube, das ist die wahre Form von Politik. Es geht nicht nur um intellektuelle, juristische oder wirtschaftliche Diskussionen, sondern darum, Beziehungen zueinander aufzubauen und zu überlegen, wie wir sie in Zukunft pflegen.
Kann das neue Wir-Gefühl im Libanon wirklich zum Neuanfang führen? Zunächst wurden nur die politischen Köpfe in der ersten Reihe ausgetauscht. Und es ist fraglich, ob sich ein Volk, das jahrelang entlang konfessioneller Linien gelebt hat, auf eine unabhängige Regierung einigen kann. Eines bleibt jedoch bestehen. Die Menschen haben über Klassen und Religionen hinweg verstanden, dass sie dieselben Probleme haben. Sie halten zusammen und bestärken sich gegenseitig.
Wir bleiben thematisch beim Libanon. Dazu spreche ich nun mit unserem Nahostkorrespondenten Björn Blaschke in Kairo, der selbst erst kürzlich in Beirut war und die Proteste miterlebt hat. Herr Blaschke, ich grüße Sie. Sie haben die Reportage gerade mitgehört. Was halten Sie denn von der Idee der Demonstranten, dass man erstmal so etwas wie ein Volks- oder Identitätsgefühl im Libanon schafft? Kann das funktionieren?
Ich denke, dass das funktionieren kann. Wir haben ja auch in der Reportage gehört, dass bisher das politische System des Libanon immer geprägt war durch die Machtverteilung, durch das religiöse Proporzsystem im Land. Das heißt, ein maronitischer Christ muss Staatspräsident werden, ein Sunnit muss Premier werden, der Parlamentspräsident muss schiitischer Muslim sein und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass es Parteienbildungen gab aus diesen Religionsgemeinschaften, die es im Libanon gibt, heraus. Und diese Religionsgemeinschaften haben dann jeweils ihre jeweiligen Leute immer gefördert. Das heißt, der Schiit beispielsweise, der mit dem Parlamentspräsidenten irgendwie verbandelt war, der hat Jobchancen bekommen, ganz simpel. Oder der wurde bevorzugt, wenn es um Bauaufträge ging. Die Drusen haben ihre drusischen Freunde gefördert, die maronitischen Christen haben ihre Freunde gefördert und so weiter und so fort. Also es sind immer Leute außen vor geblieben, auch aus diesen Religionsgemeinschaften. Und dass das jetzt aufbricht, das kann eben dazu führen, dass es sowas wie ein gesamtlibanesisches Bewusstsein gibt, eine Identität, die vorher eher geprägt worden war durch die Zugehörigkeit zu der einen oder der anderen Religionsgemeinschaft.
Können Sie uns das noch beschreiben, wie das ganz konkret im Alltag aussieht? Sie haben das jetzt sehr schön auf politischer Ebene oder die Klientelpolitik auf wirtschaftlicher Ebene beschrieben. Aber wie leben die Libanesen? Weiß man vom Nachbar, welche Religions- und Volksgruppe er angehört?
Ja, das weiß man im Allgemeinen schon. Also das hat einerseits was damit zu tun, dass das Land selber außerhalb der Hauptstadt Beirut ganz klar in Gebiete aufgeteilt ist, in denen die einen oder die anderen wohnen. Also es gibt zum Beispiel einen Berg, auf dem vor allem die Drusen wohnen. Dann gibt es die Stadt Tripolis, in der zu 80% Sunniten sind. Und dann gibt es Gebiete, in denen fast nur Schiiten wohnen oder Christen. Und also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin einmal nach Tripolis gefahren. Das war zu der Zeit, in der es Kämpfe gegeben hatte zwischen Sunniten und Aleviten. Und da wurde ich dann zusammen mit meinem Fahrer an einem Checkpoint aufgehalten. Und da hat es dann gleich geheißen, woher kommst du? Ja, sagte der Fahrer, ich komme aus Beirut. Ja, woher denn da? Ja, aus Hamra. Da ist schon mal relativ klar, das ist sunnitisch geprägtes Gebiet innerhalb von Beirut. Und dann fragte er aber zur Vorsicht noch hinterher, aus welchem Haus? Und mit Haus war gemeint die Familie. Und bei dem Familiennamen spätestens weiß man dann eigentlich, wohin der eine oder der andere gehört. Und in dem Fall war das klar, es war auch sunnitisch. Und damit konnten wir dann durch diesen Checkpoint durchfahren, weil wir akzeptiert waren.
Nun protestiert man aber offensichtlich gemeinsam. Ein zentrales Anliegen der Demonstranten war ja auch, dass die Politiker endlich den Libanon als Ganzes fördern und nicht nur immer die eigene Volks- und Religionsgruppe. Kann das mit Hassan Diab nun gelingen?
Na, es ist relativ schwierig. In dem Fall ist es so, dass es tatsächlich eine technokratische Regierung ist. In dem Punkt hat man auf Seiten der Führungsebene dem Wunsch der Protestierenden entsprochen. Also es sind alles Technokraten in der Regierung, aber die sind handverlesen von den Religionsgemeinschaften wiederum. Und das bedeutet, dass diese Leute zwar technisch visiert sein müssen oder Fachleute ihres Gebietes sind, aber das heißt nicht, dass sie nicht parteigebunden wären. Und insofern ist das relativ schwierig. Also die Regierung wird schon wahrscheinlich noch zu einem großen Teil das machen, was die großen politischen Hintermänner des Libanon wollen. Und eine Sache, die diese politischen Hintermänner wollen, ist nicht das religiöse Proportsystem auflösen. Das ist eine relativ klare Ansage. Und insofern wird das Klientelsystem erstmal zumindest nicht zerstört werden.
Diab hat ja gerade die Vertrauensfrage im Parlament überstanden, obwohl die Demonstranten das gern verhindert hätten. Jetzt haben Sie es auch schon gesagt, er wird das Proportsystem nicht anfassen und das Wahlgesetz auch nicht ändern. Kann man also so ein bisschen sagen, neue Gesichter, alte Lösungen, es bleibt beim Alten?
Das ist zumindest das, was sehr viele Leute fürchten. Aber man muss ganz klar sagen, es sind in der Regierung längst nicht mehr alle Parteien, Schrägstrich Religionsgruppen vertreten. Also Saad al-Hariri, der ehemalige Regierungschef, ist mit seiner Zukunftsbewegung nicht mehr in der Regierung. Insofern tut sich da vielleicht sowas auf, wie tatsächlich sowas wie eine Opposition und eine Regierung, die mit dieser Opposition irgendwie zurechtkommen muss. Das hat es vorher nicht gegeben. Es war immer eine Konsensregierung, die tatsächlich aus allen wichtigen politisch-religiösen Fraktionen bestanden hat. Und im Zuge dessen kann es natürlich dazu kommen, dass es auch sowas wie einen Aufbruch gibt, auch wenn die Ansage ist, nein, wir werden daran nichts ändern.
Gucken wir auch noch mal auf die Wirtschaft. Die politische hat ja zu einer massiven Wirtschaftskrise geführt. Was ist da genau von der neuen Regierung geplant?
Ja, bisher ist da noch kein echtes Programm bekannt gegeben worden. Es gibt Ansagen, dass gespart werden müsse. Das ist das eine. Viele fürchten bei den Demonstranten, dass wieder bei der Bevölkerung gespart wird. Es ist nicht klar gesagt worden, wie man gegen Korruption und Vetternwirtschaft vorgehen will, wenngleich gesagt wurde, dass man es machen wolle, auf jeden Fall. Aber vorher hatte auch schon die Regierung versprochen, gegen Korruption vorzugehen und davor die Regierung auch.
Sie haben sie schön geschildert, die Ankündigungen. Werden sich Ihrer Einschätzung nach die Libanesen damit beruhigen lassen?
Na, ein Teil der Demonstranten hat sich ja schon beruhigen lassen. Also es sind viele nicht mehr in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen, auch wenn wir jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal gewaltsame Ausschreitungen gesehen haben. Aber es sind deutlich weniger Demonstranten insgesamt auf der Straße. Und das hat was damit zu tun, das sagte mir ein Freund in Beirut auch, naja, wir geben jetzt der Regierung erstmal die Chance, etwas zu machen. Das macht ihr in Europa ja auch nicht anders. 100 Tage kriegt normalerweise eine neue Regierung. Diesem Prinzip folgen offensichtlich auch viele Demonstranten. Andere sagen aber auch, mit dieser Regierung ist kein Staat zu machen, kein Neustart für den Libanon. Aber ich glaube, wir werden erstmal in den nächsten Tagen auf jeden Fall eher ruhige Situationen haben im Libanon. Dann aber, wenn da nichts passiert, dann kann es auch wirklich eben richtig blutig werden.
Das war Björn Blaschke, unser Korrespondent im Studio Kairo, mit einer Einschätzung, wie es im Libanon nun weitergeht. Auch ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Tina Hüttel und ich hoffe, dass Sie auch unseren nächsten Podcast hören. Darin geht es um das Label Made in Europe, das uns als Käufer von Schuhen oder Kleidung ein gutes Gewissen machen soll. Doch mehr als Mindestlöhne springen für die Arbeiter oft trotzdem nicht raus. Tschüss und bis bald.